Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist Wochenanfang, heute ist Montag, der 20. Februar 2023. Und Andreas schaut mit angestrengtem Blick hinaus. Siehst du den See? Kannst du ihn sehen?
Ich sehe ihn und er changiert wieder gewaltig. Wir haben 5 Grad plus, also das geht jetzt richtig zur Sache. Und da wird das jetzt erstmal so bleiben, um die 1 bis 2 Grad. Aber wir erwarten wunderschönen Sonnenschein. Zumindest morgen, übermorgen, mainly sunny sehe ich gerade mit 1 und 2 Grad plus. Und dann geht es wieder in den Minusbereich bis zum kommenden Wochenende bis minus 9. Also das sind schon immer so bewegte Temperaturschwankungen. Ansonsten ist es ja momentan noch ein bisschen bedeckt und grau, aber im Laufe des Tages wird es sich klären.
Ich sehe aber sogar Mitte der Woche nachts bis minus 13. Eieiei.
Gefühlte Temperatur.
Nein, das ist da drüber minus 17. Die 13 ist Neid. Schau nur.
Stimmt, du hast recht.
Ja, und also wenn das stimmt, was da drin steht, da kann sich ja immer noch ein bisschen was verschieben. Aber das sind so Sachen hier mit dem Frost, gerade wenn man Hühner, naja, egal. Also können wir jetzt nicht hier immer über die Hühner reden. Andreas, bitte?
Doch.
Also gut, Cindy ist immer noch im Gewächshaus und jetzt ist aber auch Charlie dazugekommen, weil der geht's auch nicht so gut.
Ja, die hat so ein bisschen so Beleg auf den Füßen, so ein bisschen auf den Krallen und jetzt sind sie beide zusammen dort im Gewächshaus und genießen ihr ja, fröhliches Dasein, denn das Gewächshaus ist ja geheizt, es sind 16 Grad und sie fühlen sich da wirklich wohl und scharren im Hochbeet.
Ist es nicht schön, ein Hauptgewinn? Also hier, wenn du hier als Huhn krank wirst, ja, dann hast du den Hauptgewinn.
5-Sterne-Niveau für Hühner hier.
So nämlich. Ihr Lieben, wir fangen mal an jetzt mit den Meldungen. Vor wenigen Tagen war es am Wochenende, da ist ein Beitrag in der ARD veröffentlicht worden von der Panorama-Moderatorin, Soldatin, also ein bisschen wirkt sie so, das war natürlich Satire, Anja Reschke. Und die hat also ein Stück da präsentiert gegen Julian Reichelt, den Ex-Bild-Chef. Da kamen die ganzen Kamellen, die eigentlich schon hoch und runter gemeldet worden waren, über ihn wieder hoch. Und alles wurde nochmal so richtig hochgejazzt. Andreas, da geht jetzt die ARD und auch der NDR, die gehen jetzt vor gegen diesen unliebsamen Reichelt, der natürlich angekündigt hat, dass er keine GEZ-Gebühren mehr bezahlen will. Und viele Leute folgen ihm da vielleicht. Er ist nicht mehr bei Bild, er hat einen eigenen Kanal. Und er ist politisch eben in vielen Punkten jetzt gar nicht mehr so korrekt, wie man das von den Hofberichterstattern erwartet.
Na, das Ganze findet ja auch im Bereich der Hofberichterstattung statt. Denn wir dürfen nicht vergessen, wer Herr Reichelt natürlich vorher war. Er war nun Chefredakteur der Bild-Zeitung. Und er kennt natürlich auch die Art und Weise, wie man dann Artikel verfasst und auch mit Menschen umgeht, die einem vielleicht nicht so gefallen, vielleicht von der Grundlage her. Und dieser Angriff, der auch gelaufen ist von der Bild gegen die öffentlichen Medien, das ist ja auch in der Bild sehr offen geworden mittlerweile, auch untereinander dieser Krieg. Und das ist das Interessante. Wir haben jetzt eine Situation, dass eine Hofberichterstattungsliga sich gegenseitig zerstört. Da ist ja diese Sache mit Herrn Reichelt mehr oder weniger so ein Nebenkriegsschauplatz, der aufgeblasen wird, als ob es darum gehen würde. Denn es ist zum Beispiel, und ich kann zu diesen ganzen Vorwürfen überhaupt nichts sagen, aber es ist nicht ein einziges Dokument mal gefallen oder eine Aussage widerlegt worden von Herrn Reichelt nach dem Motto, da hat er falsch gelegen, da hat er irgendwie komplett daneben gelegen oder Hass und Hetze verbreitet. Nee, da ist offenbar nichts übrig. Und so hat sie sich, ich aus meiner Sicht, mit Wut im Gesicht, also ich muss ganz ehrlich sagen, das Niveau ist dermaßen runtergebrochen innerhalb dieser, ich habe die Frau Reschke eigentlich mal für eine klare Denkerin gehalten, das ziehe ich mittlerweile komplett zurück. Das war wie so ein hasserfülltes Hetzen gegen einen Mann, übrigens wahrscheinlich sogar mit echten Hintergründen.
Das also man sieht da eine gewisse Empörungsbereitschaft bei ihr und zwar zu nahezu jedem Satz, den sie ausspricht. Und das ist ja das eine. Ich meine, Julian Reichelt ist wie die Phönix aus der Asche hervorgekommen und hat jetzt da seinen eigenen Kanal mit ständig wachsenden Zahlen, weil er natürlich gerade auch die Flüchtlingsthematik aufgreift, die natürlich auch schon lange auf den Nägeln brennt. Und da war er auch noch bei Bild immer sehr klar. Also da hat er sich damals schon recht unbeliebt gemacht. Aber hier geht es ja um MeToo-Thematiken und um Frauen, die alle anonym genannt wurden. Also es ist kein Name genannt worden. Das ist genau das übrigens, was man gerade Seymour Hersh vorwirft. Derjenige oder demjenigen, der einen Artikel veröffentlicht hat und behauptet, die USA hätten die Pipeline, die Nord Stream gesprengt oder Pipelines, das ist ja Plural. Und da wirft man ihm vor, ja, er stützt sich ja nur auf eine anonyme Quelle. Nun hat Frau Reschke von knapp 50 Frauen gesprochen, mit denen sie angeblich Kontakt hatten in der Redaktion, die allesamt anonym geblieben sind. Und Andreas, da muss ich ganz ehrlich sagen, tut mir leid, aber das ist mir dann auch nicht genug.
Also unterm Strich gesehen will ich überhaupt nicht abstreiten, dass dort beispielsweise in den großen Redaktionen Übergriffe stattfinden. Das findet fast in allen oder fand vor allem in allen großen Konzernen statt. Und es ist sogar gut an der Stelle, dass eine, auch wenn es eine MeToo-Debatte und das dann gleich eine Art Radikalismus eintritt, aber dass denn grundsätzlich hier eine Sensibilität für dieses Thema erstmal da ist. Denn wenn ich drüber nachdenke, was du mir erzählt hattest bei der ARD und Frau Reschke arbeitet für der ARD und für die ARD und als sie dann diese Sendung dort machte und wir haben sie uns gemeinsam angesehen und du musstest mehrfach wirklich lachen, weil du gesagt hattest, nicht weil es so lustig ist, sondern weil hier so eine Doppelmoral mitspielt, als würde es das bei der ARD nicht geben. Da hast du ja offenbar auch Erfahrungen gemacht und kennst viele Fälle, wo solche Übergriffe gelaufen sind. Also offenbar schien das oder scheint das doch noch irgendwo normal zu sein.
Ja, ich habe mich ja aufgehalten, vorwiegend bei der ARD, bei einigen Regionalsendern und natürlich unter anderem auch war ich immer mal wieder beim ZDF. Und da ist das, also ich war da über 30 Jahre bei der ARD. Ich habe in der Tat sehr viel beobachtet, sehr viel auch selber zum Teil ausstehen müssen. Und da sind diese Diskussionen, die hier jetzt losgebrochen werden vom NDR, also von Frau Reschke und dieser Redaktion, die sind mir unverständlich, weil meine Mutter hat immer gesagt, wer im Glashaus sitzt, der sollte nicht mit Steinen werfen.
Ja, und das ist das Komische jetzt bei dieser ganzen Geschichte. Es wird so ein bisschen das Bild vermittelt, dass alle großen Redaktionen clean sind, sauber sind, dass es solche Sachen überhaupt nicht gibt, außer Julian Reichelt. Bei dem ist alles ganz anders gewesen. Das war einer, der komplett nicht übers Ziel hinausgeschossen ist, sondern menschenverachtend. Und dann ging dann so diese Hassparade regelrecht los. Und man sprach dann auch immer wieder, Frau Reschke sprach immer wieder von, das kann man nicht als Einzelfälle abtun. Sie sprach immer von dem Thema Einzelfall, Einzelfall. So wird das gerne als Beruhigung hingestellt, als wären es nur Einzelfälle. Und da habe ich nur gedacht, okay, wenn sie jetzt diese Sondersendung hat, ich hoffe, dass sie da genauso gut recherchiert, auch bei anderen Themen, wo auch der Mainstream behauptet, das sind alles nur Einzelfälle und man sieht da doch eine ziemlich radikale, extremistische. Vielleicht mal der Unterschied zwischen radikal und Extremismus. Radikal bedeutet, dass man ein System verändern will, starke Veränderungen will, aber im Rahmen der gesetzlichen Normen. Extremismus ist, dass die zum Beispiel gesetzlichen Normen außer Acht gelassen werden, überschritten werden. Die Klimakleber sind zum Beispiel keine Radikalen, sondern sind Extremisten, weil sie sich über Gesetz und Recht hinwegsetzen. Das noch mal kurz zur Klarstellung.
Und du bist radikal?
Ich bin radikal. Radikal kommt von Radix. Radix ist die Wurzel. Das heißt, man versucht, die Probleme von der Wurzel her anzufassen und zu lösen.
So, jetzt haben wir doch mal eine Linie hier durch unsere Berichterstattung. Wir sind die Radikalen.
Keine Extremisten.
Die freien Radikalen. Oder? Heißt das so?
Freie Radikale, ja genau.
Oh je, jetzt verzetteln wir uns gerade. Okay, wir kommen zu einem anderen Thema. Mir war wichtig, dass wir darüber einfach mal sprechen. Übrigens, es lohnt sich keine Anfrage bei mir, was ich im Einzelnen beim NDR erlebt habe. Ich werde darüber keine Auskunft geben, weil wenn, dann hätte ich das gleich machen müssen, als ich gegangen bin oder als es passiert ist. Und ich habe meinen Teil dazu beigetragen, dass Aufklärung zu solchen Fällen passieren konnte. Tatsächlich war das ein ziemlicher Aktivismus sogar von meiner Seite. Was die Herrschaften daraus gemacht haben, das wissen Sie heute. Wir kommen zu einem anderen Thema, und zwar Andreas Pfizer. BioNTech-Pfizer, also diese mRNA-Spritzen. Da wird ja viel geredet darüber, dass Frau von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin irgendeine Mauschelei laufen gehabt haben soll mit Herrn Bourla, der CEO von Pfizer ist. Und das ist auch vorgedrungen bis in alle möglichen politischen Bereiche. Und die Spitzen des Europäischen Parlaments, die haben jetzt etwas verhindert, was andere Parlamentsmitglieder angeschoben hatten. Nämlich, man wollte ein öffentliches Kreuzverhör von Kommissionspräsidentin von der Leyen herbeiführen oder veranstalten. Und da sollte sie Auskunft darüber geben, welches ihre persönliche Rolle bei der Aushandlung des milliardenschweren Impfstoffgeschäfts mit Pfizer gewesen war. Und das ist eben verhindert worden. Die Abgeordneten des Sonderausschusses Covid-19 des Parlaments, die hatten das vorgeschlagen. Und im Vorfeld des Vertrages soll Frau von der Leyen damals eben Textnachrichten ausgetauscht haben mit dem Geschäftsführer von Pfizer, mit Albert Bourla. Und bei einer Klausurtagung der Konferenz der Präsidenten dieser Aufklärungskommission, da haben die Staats- und Regierungschefs den Antrag auf eine öffentliche Anhörung Frau von der Leyen abgelehnt. Stattdessen beschlossen sie, Frau von der Leyen zu bitten, zu einem späteren Zeitpunkt unter Ausschluss der Öffentlichkeit Rede und Antwort zu stehen. Und damit ist praktisch die Einladung zu der öffentlichen Befragung den Bach runtergegangen.
Also ich will das mal versuchen zu vergleichen. Wir haben hier ja einen Fakt, dass zum Beispiel Corona-Schutzmaßnahmen eingeführt wurden. Und viele Menschen haben unter dramatischen Umständen ihr Leben verloren. Sie sind zum Beispiel gestorben, ohne dass ihre Verwandten dabei sein durften. Es sind offensichtlich auch viele Menschen mittlerweile gestorben an den Folgen der Impfung. Jetzt stellt sich heraus, dass diese Impfgeschichte, das heißt also auch diese ganzen Maßnahmen und die ganzen Tests und die Vorbereitungen, mangelhaft gelaufen sind und Mauschelei mit Politikern laufen. Ich möchte das mal vergleichen. Wenn ein Flugzeug irgendwo auf der Welt abstürzt, wird sofort ein Expertenrat zusammengesetzt, ein Expertengremium, die ohne unbegrenzte Mittel zur Verfügung haben, und die haben die Aufgabe, lückenlos jedes Detail aufzuklären, was zu diesem Flugzeugabsturz geführt hatte und dass man in Zukunft verhindert, dass sich so etwas niemals wiederholen darf. Niemals wäre es in irgendeiner Form zu dulden, dass irgendein Sachverständiger bei einer solchen Flugzeugabsturz-Expertengruppe sagen würde, bestimmte Dinge, die halten wir aber hinterm Berg, die behandeln wir nicht und die verschieben wir. Da würden die Leute sofort auf die Barrikaden gehen. Ich glaube, bei dieser Impfgeschichte und all diesen Dingen sind weitaus mehr Menschen ums Leben gekommen als bei einem einzigen Flugzeugabsturz. Und hier wird mit anderen Methoden ermittelt. Und das ist der entscheidende Punkt für mich. Warum geht man da nicht mit der gleichen Akribie ran, alleine schon, um zu verhindern, dass sich so etwas wiederholt? Denn es sind schon wieder neue Impfstoffe in irgendeiner Form in der Arbeit und wir wissen nicht, in welche Richtung sich das entwickeln wird.
Ja, ich danke dir mal für diese Ausführungen. Es geht also um die Menschen, um das Wohl der Menschen, das vermutlich arg in Mitleidenschaft gezogen wird und wurde. Aber dessen ungeachtet geht es hier offenbar ums blanke Geschäft. Und nun sollte eben Frau von der Leyen befragt werden. Das ist abgelehnt worden. Und wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, und die hat Politico noch mal zusammengefasst, da heißt es, im Wert von schätzungsweise 35 Milliarden Euro, wenn es vollständig ausgeübt wird, geht es um 900 Millionen Dosen des Impfstoffs von BioNTech-Pfizer mit der Möglichkeit, 900 Millionen weitere zu kaufen. Millionen dieser Dosen lagern derzeit ungenutzt in Lagern in der ganzen EU und sind für die Mülldeponie bestimmt. Die Verhandlungsführer, heißt es hier, versuchen verzweifelt, von Pfizer Zugeständnisse zu erhalten, um einige dieser Lieferungen zu stornieren oder zu stoppen. Offenbar mit wenig Erfolg. Andreas, wenn so ein Geschäft abgeschlossen ist, aber sich herausstellt, dass das nie und nimmer zum Tragen kommen kann und einen großen wirtschaftlichen Schaden verursacht, wieso kann man so ein Geschäft nicht stoppen?
Ja, das ist die komische Situation. Das heißt also, es sind weitere Flieger unterwegs und man sagt nicht, wir zwingen sie jetzt zur Landung, um sie zu untersuchen, zu stoppen. Die müssen sofort so schnell wie möglich landen, sondern man lässt das ganze Ding einfach weiterlaufen, wie besprochen. Und das ist genau der Punkt. Wenn wir jetzt diese Zahlen hören mit 900 Millionen oder mit Milliarden, also Impfdosen von Milliardenbeträgen sind hier die Reihe. Jetzt gucken wir uns nochmal bei einem Flugzeugabsturz 150 Tote an. Wie hoch wäre ungefähr die Entschädigung? Man kann das ja in Geld messen, so furchtbar das jetzt klingen mag. Dann sind das wahrscheinlich zig Flugzeugabstürze, die man damit finanzieren könnte, wobei die Menschenleben natürlich damit nicht wiederherzustellen sind. Aber bei Impfschäden eben auch nicht. Und wir sehen eben halt eine Entwicklung zum Beispiel, die für mich schon wieder schleierhaft ist, eine erhöhte Todesfallrate von über 40% über normal. Und es wird wirklich totgeschwiegen. Es wird unterm Deckel gehalten, es wird verschleiert, es findet keine Diskussion statt. Und genau hier sehe ich genau diese Vergleichsmöglichkeiten.
Nun ist es so, es gibt schon Ansinnen, dass da jetzt endlich Licht ins Dunkel kommt, denn die New York Times herself hat sich da ja eingeschaltet und hat einen Bericht veröffentlicht, nachdem eben Frau von der Leyen Textnachrichten mit Herrn Burla ausgetauscht haben soll und um im Vorfeld des Vertrags, der übrigens im April 2021 geschlossen worden sein sollte, um da eine Einigung herbeizuführen. Und die New York Times, die klagt jetzt auf Freigabe dieser Textnachrichten für die Öffentlichkeit. Also da ist schon eine Menge Druck dahinter. Und es scheint offenbar auch so zu sein, Andreas, wie du immer sagst, dass es doch mehr und mehr in allen möglichen Institutionen und wahrscheinlich dann auch dementsprechend Medien Leute gibt, die sagen, nee, stopp, also ich mache da jetzt nicht mehr mit. Und es heißt weiter in diesem Politico-Artikel, eine mögliche Untersuchung der europäischen Staatsanwaltschaft über von der Leyens Verhalten habe noch mehr Öl ins Feuer gegossen. Im Oktober gab die Behörde bekannt, also die europäische Staatsanwaltschaft, dass sie sich offiziell mit den Impfstoffverhandlungen befasst, ohne jedoch zu sagen, ob es sich um die Spitzenbeamtin der Kommission handelt, die jetzt im Fadenkreuz steht.
Ja, und das Ganze ist jetzt wieder im Zusammenhang zu sehen und vergleichen wir das mal mit einem Fall aus der ganz normalen Praxis. Es gibt die sogenannte Produkthaftung zum Beispiel. Das heißt, ein Unternehmer, der ein Produkt herstellt, der ist für die Qualität des Produktes ganz klar haftbar, wenn etwas fehlläuft. Und wir haben ja zusätzlich zu diesen Verhandlungen viele Indizien, die darauf hinweisen, dass auch mit krummen Methoden oder mit Umgehungen bestimmter Rechtsnormen diese Versuche stattgefunden haben und diese offizielle, ich sage mal, Genehmigung zum Verkauf dieser Impfstoffe mit Fragezeichen zu versehen ist. Hier müsste doch die Expertenkommission sofort eingreifen, sollte sich herausstellen, dass Pfizer oder BioNTech oder sonst wer mit solchen Methoden gearbeitet haben, die nicht hundertprozentig koscher sind, hat die Bundesregierung und alle Geschädigten, aber zumindest die Bundesregierung erst einmal einen Rechtsanspruch und kann sofort das gesamte Geld wieder zurückfordern, könnte sofort eine Haftungsklage im Prinzip regeln. Und wenn das Unternehmen das nicht kann, dann wird Pfizer eben halt dicht gemacht, das ganze Unternehmen verwertet und damit versucht dann eben halt der Schaden so weit wie möglich zu reduzieren. Das sind alles Faktoren, die man da rausholen könnte, wenn man diese Dinge angehen würde. Das würde zum Beispiel den Bürgern dienen.
Ja, das sagst du jetzt so, aber da sind jetzt schon wieder, du hast vorhin schon mal erwähnt, neue Dinge im Anmarsch. Und zwar, wir hatten ja darüber gesprochen, dass jetzt tatsächlich in Afrika das Marburg-Virus ausgebrochen sein soll, und zwar in Äquatorialguinea und jetzt wohl auch, wie es heißt, in Ghana. Und Dr. Dietrich Klinghardt, mit dem ich für den letzten Kongress ein Interview geführt hatte, der hatte ja tatsächlich das angekündigt und hat gesagt, wer ein bisschen die Hintergründe kennt, der kann erwarten, dass das eventuell die nächste weltweite Epidemie, also Pandemie werden könnte. Denn er hat das ganz einfach dargestellt. Er hat gesagt, Bill Gates hat schon vor wenigen Jahren eine Art Patent beantragt auf einen Impfstoff gegen das Marburg-Virus und auch Patente mit seinen Unternehmungen, mit denen er natürlich zusammenarbeitet, für dementsprechende Tests. Und er sagt, ein Virus, das bislang weltweit über viele Jahrzehnte nicht einmal 100 Tote gefordert hatte, da braucht man eigentlich so etwas nicht vorausschauend zu machen. Nun ist das eingetreten, was Klinghardt sagt, und man fängt jetzt so langsam an, alle paar Tage sind wieder ein paar Tote dazugekommen und es kommen dann immer zögerlicher einige andere afrikanische Länder dazu. Und ein Artikel, der hat mich jetzt ein bisschen aufgescheucht, nämlich die Pharmazeutische Zeitung, die hat vor wenigen Tagen veröffentlicht, dass jetzt schon der Impfstoff gegen das Marburg-Virus in Phase 1, in der Phase 1-Studie sei. Und da heißt es, dass dieser Impfstoffkandidat CAD3 Marburg vom Impfstoffzentrum des US National Institute of Allergy and Infectious Diseases, dass der sich in dieser Phase 1-Studie als sicher und immunogen gezeigt habe. Das habe das National Institute of Health mitgeteilt. Und es sei ein Vektorimpfstoff basiert auf einem abgewandelten Schimpansen-Adenovirus, ähnlich wie der Covid-19-Impfstoff Vaxzevria von AstraZeneca. Und das sind natürlich Dinge, da guckt man, aha, wer steckt also dahinter? Das ist also, wie ich es gerade schon gesagt habe, das US National Institute of Allergy and Infectious Disease. Und wer arbeitet mit diesem Unternehmen zusammen? Und da ist dann sozusagen der Link oder der Kreis geschlossen. Es ist eine Meldung, die ist schon ein paar Jahre alt, aber die findet man relativ schnell. Führende Persönlichkeiten des globalen Gesundheitswesens arbeiten zusammen in dem Jahrzehnt der Impfstoffe, hieß es da. Und das sind das National Institute of Allergy and Infectious Disease zusammen mit der WHO, mit UNICEF und mit der Bill and Melinda Gates Foundation.
Ja, und wen wundert's? Und das Spannende ist wiederum hier auch mit Ankündigung, das erinnert so ein bisschen an Oktober 2019, als dieses große Manöver lief, eines sogenannten Corona-Pandemie-Plans, den man einfach mal durchspielte, wo unglaublich viele auch Presse und Journalisten mit dabei waren, also Presseorgane dabei waren. Das spielt interessanterweise immer eine Riesenrolle, die mediale Aufarbeitung, die dann natürlich auch genau so interessanterweise kurz darauf lief. Und wenn wir jetzt sehen beispielsweise, dass diese Geschichte mit dem Marburg-Virus ja auch schon vor längerer Zeit im Gespräch war und auch dort schon Manöver stattfanden und finden und wir jetzt plötzlich feststellen, okay, es kommt, gleichzeitig hören wir dann zufälligerweise mit den alten Verdächtigen als Investoren, die investieren ja immer nur da, wo Profit logischerweise da ist, und dass dann bereits schon ein Impfstoff wieder da vorhanden sein soll, ist schon irre.
Also wie du gerade sagst, für Covid-19 hatte es ja dieses Planspiel 201 gegeben. Da war auch Bill Gates dabei, da war auch das Johns Hopkins Institut dabei und die üblichen Verdächtigen. Und für dieses Marburg-Virus, beziehungsweise da ging es pauschal um ein hämorrhagisches Fieber, was Marburg eben auch ist, da ist am 23. Oktober letzten Jahres genau ein Planspiel veranstaltet worden. Das ganze Ding hieß Catastrophic Contagion. Und da haben eben auch John Hopkins Center mitgemacht, die WHO, Bill and Melinda Gates Stiftung. Und dieses Planspiel, also katastrophale Ansteckung hieß das, hatte dann eben auch viele Regierungschefs zu Gast aus afrikanischen Ländern. Ein Schelm, der dabei Böses denkt. Ich möchte noch wirklich immer wieder hinweisen darauf, wenn so etwas tatsächlich zum Ausbruch käme, sagt Klinghardt, wie eben auch andere Experten, dann müssen wir ganz anders denken. Es ist ja fast schon ein bisschen verdächtig, wenn wir diese Diskussionen jetzt alle erleben, wo also von Herrn Spahn über Herrn Lauterbach, über Herrn Drosten, über Herrn Wieler, die Dinge plötzlich im Nachhinein, diese ganzen Machenschaften verharmlost werden. Und man sagt, ja, das konnten wir damals nicht wissen und es war vielleicht wirklich ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber ist das vielleicht sogar Teil dessen, was uns jetzt beruhigen lassen soll?
Naja, und vor allem ist es jetzt so, dass wir fast erwarten können, dass man jetzt ein Pandemie 2.0 Programm auch jetzt in irgendeiner Form durchstößt und auch vermutlich sogar wieder das Thema der Pflichtimpfung dann wieder auf den Plan kommt. Auch wenn noch so wenig Chancen bestehen, sie durchzusetzen, denn es werden sich weiterhin Menschen dagegen wehren und auch sagen, ich trage das Risiko auch des Sterbens übrigens alleine für mich, weil ich es will. Und das ist nun einmal die Freiheit. Man gibt ja auch Leuten die Freiheit, dass sie in den Freitod gehen dürfen, auch wenn das furchtbar ist und man das nicht tun sollte. Das weiß man spätestens, wenn man die grünen Bücher liest, wozu das führen kann, zu welchen unglaublichen Konsequenzen, und zwar nämlich danach. Und das ist wirklich wichtig. Aber was ich damit sagen will, ist natürlich schon, wir müssen hier erkennen, dass hier eine Richtung eingeschlagen wurde, die sich wiederholt. Und jetzt vermisse ich den Untersuchungsausschuss, der sagt, wo liegen die Fehler in der Vergangenheit? Denn der Schaden ist so immens groß. Volkswirtschaft, mittlerweile viele hunderttausend Tote, vermutlich Millionen sogar auf der Welt. Und nichts passiert tatsächlich, um diesen Fall für die Zukunft auszuschließen.
Und wir gehen jetzt mal von diesem Thema wieder weg. Wir wollen auch keine Panik schüren. Wir wollen einfach hoffen, dass es so nicht kommt. Aber sollte so etwas passieren, dann müssen wir alle viel mehr auf uns selber schauen und uns tatsächlich zu isolieren beginnen und Maßnahmen mehr treffen. Auch darüber werden wir in absehbarer Zeit, wenn wir auch für eine Vorbereitung noch mehr Hintergrundinformationen haben, werden wir uns noch mal zu Wort melden. Inzwischen hoffen wir einfach, dass dergleichen nicht passiert. Andreas, wir kommen gleich zu dem Besuch von Joe Biden in Kiew und der ist ja überraschend da aufgetaucht und nach wie vor wird auch über die Sprengung von Nord Stream 2 geschwiegen. Seymour Hersh gibt jetzt oder hat schon mehrere Interviews gegeben. Der Pulitzer-Preisträger, der behauptet hat, die USA hätten diese Pipelines gesprengt. Und immer wieder stößt man ja an eine Grenze und sagt, warum um alles in der Welt gibt es keine Aufklärung? Wieso fragen die bundesdeutschen Medien beispielsweise nicht nach, obwohl es ja die Menschen im Land alle betrifft? Die sind ja alle ja, mehr oder weniger betroffen, vor allem wenn man hört, dass jetzt schon wieder gewarnt wird, dass der Herbst-Winter 2023 und 2024 von den großen Apparatschiks, ich sag's mal so salopp, schon vorgewarnt wird. Aber wir beide haben uns nochmal zusammengesetzt, wir haben mal am Küchentisch gesessen und haben nochmal ein paar Informationen zusammengetragen, nämlich warum die deutschen Medien eigentlich überhaupt gar nicht anders berichten können. Denn sie müssen so, sie müssen zu diesen Dingen schweigen. Denn die großen Medienanstalten, ganz vorneweg die öffentlich-rechtlichen, große Presseorgane, Verlagshäuser, auch die großen Presseagenturen, die haben durch ihre Verträge der Alliierten, also das sind die Alliiertenverträge des Nachkriegsdeutschland, die Pflicht, über bestimmte Themen einseitig zu berichten, ganz im jeweiligen Interesse der Besatzungsmächte. Das ist, ob man das glauben kann oder nicht, festgelegt und zwar ausdrücklich im Rundfunkstaatsvertrag für ARD und ZDF.
Ja, das muss man wirklich noch mal wiederholen und deutlich machen, auch dass sich das nach außen trägt. Und ihr solltet das vielleicht auch mal nach außen tragen, auch in eurer Familie. Vielleicht sind ja Kinder dabei, die nicht gerade an irgendeiner Straße festkleben. Und wenn man das dann nutzt, die Situation, wo man mal gemeinsam zusammensitzt, dann kann man diesen Vertrag einfach mal ansprechen. Das heißt, es geht also quasi um ein Verbot für die großen Hofmedien, objektiv in bestimmten Situationen berichten zu dürfen. Und wenn man das dann erkennt, dann versteht man natürlich auch, warum über Hersh nicht berichtet wird, beziehungsweise die Schweigemauer drüber liegt.
Ja, da kann man die gesamte Qualität der Berichterstattung erkennen. Also ich will mal ganz kurz mit euch da durchgehen. Mhm. Rundfunkstaatsvertrag, Paragraph 11, Absatz 1. Da heißt es, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben in ihren Angeboten einen umfassenden Überblick über das internationale, europäische, nationale und regionale Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen zu geben. Sie sollen hierdurch die internationale Verständigung, die europäische Integration, bitte den Begriff merken, und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Bund und Ländern fördern. Fördern heißt also ganz konstruktiv und, ja, man sagt ja dann auch positiv zu berichten. So, diese hier erwähnte europäische Integration, was die wenigsten wahrscheinlich wissen, wir wussten es vorher auch nicht, ist ein feststehender Begriff, der auch das hier verankerte Thema Kerneuropa beinhaltet. Und nun müssen wir uns den Punkt näher angucken. Kerneuropa, den findet man unter Punkt 3, Punkt 2. Dort heißt es, 1994 durch ein Papier von Wolfgang Schäuble und Karl Lamers geprägt, bezeichnet der Begriff Kerneuropa eine Gruppe derjenigen europäischen Staaten, die durch die weitestgehende politische, wirtschaftliche und militärische Integration miteinander verbunden sind. Konkret können hierunter gegenwärtig die Staaten verstanden werden, die zugleich Mitglieder nicht nur der EU, sondern auch der Eurozone, des Schengener Abkommens und der NATO sind, Andreas. Und hier findet man dann den Zusammenhang zur NATO.
Naja, klar, genau. Und zwar den Zusammenhang zur NATO, zum Euro, zum Schengener Abkommen insgesamt. Also für all diese Themen müssen natürlich die Öffentlich-Rechtlichen, nämlich laut dem Rundfunkstaatsvertrag, förderlich, also positiv berichten, wie man heute neudeutsch sagt. Um diesen Satz im Rundfunkstaatsvertrag geht es, der die Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Sender ganz deutlich formuliert. Und ich möchte jetzt hier noch einmal wiederholen. Original heißt es, sie sollen hierdurch die internationale Verständigung, die europäische Integration und den gesellschaftlichen Zusammenhang in Bund und Ländern fördern. Fördern heißt fördern, also positiv darüber zu berichten. Gibt es also negative Dinge, die eingetreten sind, dürfen Sie nicht darüber reden, weil Sie müssen positiv, maximal dürfen Sie gar nicht darüber reden, also wird es dann verschleiert.
Ja, und ihr seht jetzt, dass es praktisch nicht anders geht. So, und was heißt das jetzt? Kann man sich jetzt abwenden, schulterzuckend und sagen, oh ja, so ist es eben? Oder ist das nicht eigentlich der Anfang einer riesengroßen Debatte mit der Frage, was wurde uns bis jetzt alles weiß gemacht? In welcher Situation stecken wir? Und vielleicht ist auch noch ein Hinweis nicht gerade uninteressant. Denn wenn wir uns mal die Nachrichtenmoderatoren von ARD und ZDF anschauen, und zwar ist das ja im Besonderen das Heute-Journal und die Tagesthemen, weil zum Beispiel Tagesschau, das sind alles Sprecher, da moderiert keiner, sondern da habe ich lange selber genug nun gearbeitet, die Sprecher lesen ab, was ihnen vor die Nase gelegt wird. Aber die Moderatoren um 22.30 Uhr bei den Tagesthemen, die natürlich nicht. Und spannend ist, wir wollen gar nicht die Frauen angucken, weil die Frauen, die merkt man ja auch, die werden ja auch bei der ARD zum Beispiel abgefunden irgendwann, indem sie eine eigene Sendung bekommen, wie Sabine Christiansen oder Anne Will. Und ich glaube, Karen Mioska ist jetzt auch als Nachfolgerin von Anne Will durchaus im Gespräch. Die Frauen, das ist die eine Sache. Schauen wir uns die Männer an. Es ist ja vielleicht auch mal an der Zeit, darüber nachzudenken, warum so gut wie alle männlichen Nachrichtenmoderatoren, die Anchormen von ARD und ZDF, in den vergangenen Jahrzehnten, die wir alle kennen, immer erst auch als Korrespondenten nach USA oder nach London geschickt wurden. New York, Washington und London. Also, Da sind ja eine ganze Menge von dieser Sorte.
Ja, denken wir zum Beispiel an Ulrich Wickert. Viele kennen ihn noch. Er ist mittlerweile ja auch in den Ruhestand gegangen. Der hat in Washington, Paris, New York gearbeitet und war dann Anchorman eben halt in den ARD-Tagesthemen. Oder Thomas Roth, den werden auch viele noch vor Augen haben. Berlin, New York, Moskau und war dann auch Anchorman bei den ARD-Tagesthemen. Nehmen wir aktuell Tom Burrow. Der ist ja noch in Amt und Würden, der ja große Schwierigkeiten gerade hat mit seinem öffentlich-rechtlichen Sendung. Ja, wo war er denn? Er war in Washington, Paris. Er war in Washington Anchorman bei ARD Tagesthemen. Jetzt Intendant beim WDR. Ist er noch Intendant beim WDR? Ich glaube ja, ne? Im Jahresbericht 2013 und so weiter war er der Atlantikbrücke, war er als Festredner für den scheidenden US-Botschafter Murphy erwähnt. Also sind schon wirkliche Zusammenhänge.
Ja, die haben alle große Aufgaben gehabt. Oder denken wir an Klaus Kleber. Also der hat nichts zu tun mit den Klimaaktivisten. Und der ist jetzt auch nicht mehr da beim ZDF. Aber viele von euch erinnern sich bestimmt. Er war auch lange Studioleiter in Washington D.C. Und Klaus Kleber hatte live berichtet damals über die Terroranschläge am 11. September 2001. Und vor seinem Wechsel zum ZDF, also er war bei der ARD und er war bei ZDF, also man rochiert auch so innerhalb dieses Systems. Da war er dann lange Studioleiter, ARD-Studioleiter in London. Hans-Joachim Friedrichs, die Älteren von euch kennen ihn noch, der war bei der BBC in London. Wolf von Lojewski vom ZDF, der war eben auch Korrespondent in Washington und war dann später Moderator des Weltspiegels und der Tagesthemen und ist dann auch zur Heute-Sendung im ZDF gegangen. Also das sind alles Hintergründe, die vielleicht, Andreas, nicht so ganz von der Hand zu weisen sind, weil was lernen diese Leute dort? Sie müssen wahrscheinlich das Wording unserer Befreier auch kennenlernen.
Naja, das ist ganz deutlich und das merkt man ja spätestens, wenn man eine solche Sendung verfolgt. Das merkt man ja schon, wenn beispielsweise in den Tagesthemen war es doch, als Bill Gates aufgetreten ist und wie hieß der Moderator bei den Tagesthemen, der ihn damals interviewt hat?
Zamperoni, der war übrigens auch in den USA.
Zamperoni, auch wenn man das gesehen hat, wie gefällig, wie unterwürfig, wie dienend er dann gegenüber diesen Moderatoren dann auftritt, gegenüber den Interviewten auftritt, dann hat man schon so ein gewisses Gefühl dafür. Und ich frage mich, inwieweit hier eine Objektivität überhaupt noch gewährleistet sein kann, selbst wenn man will. Denn es sind natürlich Menschen, die natürlich geprägt werden durch ihren Bildungsweg. Jeder hat seine Biografie und wenn ich in Washington gearbeitet habe und habe permanent eine Richtung mitbekommen, eine Perspektive gesehen, dann ist es doch logisch, dass es auch mit den Menschen etwas macht, dass da die Objektivität regelrecht aberzogen wird und das Ganze mit dem Rundfunkstaatsvertrag, wo man nicht einmal mehr destruktiv berichten darf über bestimmte Themen, selbst wenn destruktive Meldungen vorliegen, dann kommt das raus, was wir heute die Medienlandschaft haben. Das ist der Mainstream, der daraus entstanden ist.
Also Ingo Zamperoni, um das noch zu aktualisieren, der war schon mal von 2012 bis 2014 Moderator der Tagesthemen und hat dann gearbeitet bis 2016 als Korrespondent für das ARD-Auslandsstudio in Washington. Und im Oktober 2016 hat er dann die Nachfolge angetreten von Thomas Roth erneut als Tagesthemenmoderator. Also ja, da ist vielleicht noch so ein bisschen nachgearbeitet worden in den Jahren in den USA. Ja, ihr Lieben, das vielleicht mal so als kleiner Ausflug. Das sind alles keine Geheimnisse, über die wir hier sprechen. Das kann jeder herausfinden. Wir haben euch auch die Punkte genannt, die Paragraphenpunkte, wo ihr das findet. Ihr könnt das selber noch mal recherchieren und nachlesen. Und ja, wundern muss man sich nicht, denn diese Dinge, die sind seit Jahren, liegen die ganz offen. Andreas, ich habe es gerade gesagt, Joe Biden ist überraschend nach Kiew gekommen. Und das ist ein Geheimbesuch gewesen. Und er ist also mit Herrn Selenskyj zusammengetroffen und sie haben jetzt auch, ich meine, das ist natürlich auch ein Signal, wenige Tage vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges vor einem Jahr.
Ja, das ist ja so, wenn man das so will, oder genauer genommen ist es heute sogar der genaue Jahrestag, denn nämlich am 20. Februar 2014 begann der Ukraine-Krieg ja regulär. Das heißt, an genau vor einem Jahr, heute ist eigentlich ein Tag, also wirklich, wie nennt man das, ein Trauertag. Ich hätte fast gesagt ein Jubiläum, das wäre ja furchtbar. Nein, es ist ein tragischer Tag, der wirklich auch in Gedenken sein sollte, weil heute vor genau 9 Jahren wurde der Krieg eröffnet. Damals sind auf dem Maidan große Demonstrationen gewesen und es sind über 30 Menschen erschossen worden von verschiedenen Scharfschützen aus verschiedenen Richtungen. Das heißt, die wurden sowohl von vorne, von regierungstreuen Truppen offenbar. Es gibt aber auch Berichte, wo sie in den Rücken geschossen wurden von offenbar Scharfschützen, die auf den Dächern lagen, die von den Oppositionellen kamen. Und ich habe da gestern mich mal mit beschäftigt intensiv und habe da einen Monitor-Beitrag gefunden. Deshalb möchte ich hier gerne Monitor, ich glaube, das ist noch eine zitierbare Quelle, die darüber berichtet haben, in welcher dramatischen Form dort Mord und Totschlag durch den widerrechtlichen Sturz des damaligen Präsidenten und den Einsatz im Prinzip des neuen Präsidenten Poroschenko war das, glaube ich, damals. Nee, ich glaube, es war ja noch nicht, egal. Auf jeden Fall, dass das, und das hat auch ganz klar Monitor durchblicken lassen, unter Mithilfe von ausländischen Helfern, man darf vielleicht das nicht sagen, wer das sein soll, vielleicht spielt da auch der Rundfunkstaatsvertrag eine Rolle, aber das war ein sehr kritischer Bericht, der also schon maximal möglich war. Und wer das dann verfolgt hat jetzt über diese neun Jahre, und du hast recht, morgen nähert sich dann der Jahrestag, nee, übermorgen der Jahrestag, nee, am 24. Der 24. der Jahrestag, wo dann Russland in den Krieg mit eingegriffen hat. Aber hier eben halt von einem Beginn des Krieges zu sprechen, das ist mir immer sehr wichtig, weil wir dürfen einfach nicht die Realitäten komplett verdrehen und einfach Punkte legen, nur weil es gerade propagandamäßig passt. Das geht so nicht.
Sagt Herr Popp, und damit hat er natürlich in gewisser Weise auch recht, man staunt, wie bei Monitor der Georg Restle einen völlig anderen Standpunkt vertritt, als er das heute tut. Also genau um 360 Grad hat er sich gedreht.
Genau, er hat sich um 360 Grad gedreht, um mit Frau Baerbock zu arbeiten, die ja wirklich wieder ihre Brillanz deutlich gemacht hat an der, was war das, Sicherheitskonferenz, glaube ich.
Ich fasse es einfach nicht. Also das kann man nicht mal mehr kommentieren. Kann man nicht mehr. Ja, und also dieses Treffen zwischen Herrn Biden und Herrn Zelensky, das hat natürlich auch andere Gründe gehabt, nämlich es wurden zusätzliche Waffenlieferungen der Ukraine zugesichert. Biden sagte laut einer Mitteilung des Weißen Hauses, er werde die Lieferung weiterer Waffen ankündigen, darunter Artilleriemunition, Panzerabwehrsysteme, Überwachungsradare zum Schutz der ukrainischen Bevölkerung gegen Luftangriffe. Und Herr Zelensky nannte den Besuch seines US-Kollegen ein äußerst wichtiges Zeichen der Unterstützung. Und von russischer Seite hört man, dass der russische Präsident Putin über den Überraschungsbesuch von Herrn Biden in Kiew vorab informiert war. Über eine Direktverbindung habe Putin eine Sicherheitsgarantie für den amerikanischen Präsidenten während seines Aufenthaltes in Kiew abgegeben. Andreas, das ist allerdings schon wieder überraschend und erstaunlich, denn wenn das ein Überraschungsbesuch war, warum weiß ausgerechnet Herr Putin sowas?
Naja, wir dürfen nicht vergessen, da gibt es schon noch diplomatische Drähte. Und weder Russland hat etwas davon, wenn Biden jetzt abgeschossen wird, dann entsteht nämlich ein Märtyrertum. Und andersrum würde auch es sich sehr, sehr schlecht machen, wenn Putin beispielsweise vorzeitig aus dem Leben scheiden würde, dann würde da auch ein Märtyrertum draus entstehen. Das will man auf gar keinen Fall auf Biden Seiten. Und da gibt es dann so bestimmte Agreements, die man offenbar treffen muss, um zu sagen, okay, du kannst da landen und alles ist gut.
So, und wie es hier weiter heißt in den Meldungen darüber, nach Angaben des Pentagon haben die USA der Ukraine seit Kriegsbeginn militärische Hilfe im Umfang von etwa 30 Milliarden US-Dollar bereitgestellt oder zugesagt. Und dazu gehören eben auch verschiedene schwere Waffensysteme. Und das ist jetzt wohl auch nochmal unterstrichen worden, dass das Ganze eingehalten werden soll. Und Herr Biden ist schon wieder weg, der ist schon wieder abgereist. Und wie es heißt, soll er also weitere 500 Millionen US-Dollar Militärhilfe und so weiter versprochen haben. Und wie es hier auch heißt, soll Joe Biden Herrn Zelensky versprochen haben, dass das westliche Bündnis der ukrainischen Armee insgesamt 700 Panzer liefern wolle. Andreas, wir haben vor wenigen Tagen darüber gesprochen, dass Deutschland mit Polen gemeinsam alleine dasteht und dass da nicht mal 100 zustande kommen.
Ich denke mal, dass jetzt ganz großzügig Herr Biden anbieten wird, den europäischen Partnern, dass USA bereit wäre, im Prinzip diese Waffen zu liefern und die Waffen auch zu produzieren, und die Europäer bräuchten sie dann nur bezahlen. So einfach ist das Ganze. Das gibt dann natürlich nochmal wieder einen Schwung nach oben für die US-amerikanische Wirtschaft. Also ich finde das schon interessant, wenn Herr Zelensky von seinem Kollegen spricht, Joe Biden. Also Kollegen sind ja eigentlich auf Augenhöhe. Und ich weiß nicht, ob wirklich Herr Biden und Herr Zelensky auf Augenhöhe sind. Das kann ich nicht beurteilen, aber das zeigt schon so ein bisschen, in welcher verwirrten Welt wir eigentlich leben.
Ja, und die Welt hat ein Interview mit Herrn Zelensky gemacht, denn es geht ja jetzt auch darum, dass China mehr oder weniger deutlich signalisiert, also auf jeden Fall Russland nicht nur zu verurteilen, sondern einige Beobachter fürchten sogar, dass China eventuell Russland mit Waffen unterstützen könnte. Und es ist, wie gesagt, ein Interview mit Herrn Zelensky in der Welt erschienen. Und da wird er gefragt, wie er denn reagieren würde, wenn die Russen jetzt eine große Offensive vorbereiten. Und darauf antwortet Zelensky, es könnte tatsächlich diese Woche zu einer Racheaktion Russlands kommen. Man sagt, es sei eine Offensive zu erwarten. Dementsprechend, sagt Zelensky, herrsche Nervosität. Und einige Regionen der Ukraine leben schon seit 2014 so. Du hast ja gerade von dem Kriegsausbruch gesprochen. Aber er sagt, die Russen seien nicht mehr so mächtig wie noch vor einem Jahr, und nicht einmal damals hätten sie genügend Ressourcen gehabt, um die Ukraine zu besetzen. Zelensky sagt, heute ist Russland geschwächt, während die Ukraine immer stärker geworden sei. Und da geht es jetzt dann in der nächsten Frage um Moldau, das ja weder der EU noch der NATO angehört. Und da soll man äußerst angespannt sein. Und in der Frage wird formuliert von der Seite der Welt, es ist nicht auszuschließen, dass Putin Transnistrien, wo bereits 2000 russische Soldaten stationiert sind, zur Eröffnung einer weiteren Front nutzt. Wenn sich nun die moldawische Präsidentin Maya Sandu an Sie, an Herrn Zelensky wenden und um Hilfe bitten sollte, wie würden Sie darauf reagieren?
Naja, ich würde erst einmal dazu sagen, dass Herr Zelensky da relativ wenig Gefahren hat, dass er da überhaupt reagieren müsste, weil die Präsidentin von Moldau bereits dabei ist, schon seit längerem zu kooperieren mit Bukarest in Rumänien, und dass eventuell Moldawien oder die Moldau, das ist dasselbe, dass die sich eventuell sogar Rumänien anschließen. Und dort ist ja bereits gerade auch die NATO stark vertreten mit unglaublich vielen Flugwaffen. Und nun muss man wissen, dass Moldau ein Staat ist, der quasi zwischen Rumänien und der Ukraine liegt. Aber es gibt in Moldawien oder in Moldau einen ganz schmalen Streifen, der sich Transnistrien nennt. Und das ist eine russische Exklave. Das heißt, russisches Gebiet komplett außerhalb von Russland und mit Russland nicht verbunden. Und wenn jetzt Russland beispielsweise jetzt in den Ostgebieten der Ukraine steht, dann geht es dann irgendwann weiter Richtung Odessa. Und von dort aus könnte er dann theoretisch auch nach Transnistrien dann einmarschieren. Und das, was die Ukraine, glaube ich, nicht wirklich so ganz klar auf dem Schirm haben könnten, ist, dass die Gefahr wirklich besteht, dass jetzt Russland quasi durch bis nach Transnistrien vorrücken will. Damit wäre natürlich die Ukraine komplett vom Schwarzen Meer abgeschnitten. Das sind also strategisch ganz wichtige Punkte, die gerade laufen. Aber man muss wissen, dass Transnistrien selber auch Soldaten hat, russische Soldaten. Nämlich, die zahlen dort auch in Rubel. Also das muss man auch wissen. Das ist also ein kleiner sogenanntes, ein de facto Regime. So nennt man das völkerrechtlich.
Ja, danke für diese Ausführungen. Ich will mal doch dennoch vorlesen, was Herr Selenskyj geantwortet hat. Man habe in Kiew vom Geheimdienst die Information erhalten, dass Russland die Gunst der Stunde nutzen und die Führung Moldaus austauschen wolle. Und wörtlich sagt Selenskyj, wir haben diese Information an Präsidentin Sandu weitergegeben. Es wurde kurz darauf auch von den europäischen Ländern bestätigt. Die Russen haben das alles längst geplant. Moldau und Russland haben allerdings keine gemeinsame Staatsgrenze. Wie also sollten sie ihren Plan durchführen? Und er sagt dann, die Ukraine sei immer bereit, Moldau zu helfen. Andreas, es könnte, wie ordnest du das ein? Was kann passieren?
Naja, ich denke mal, dass Herr Selenskyj natürlich genügend Probleme hat und wird kaum helfen können. Der braucht ja selber unglaublich viel Hilfe, sonst kommt er nicht durch. Die Frage ist, ob das wirklich Hilfe ist, was da momentan läuft. Nochmal, Russland hat hier eine strategische, besondere Situation und wir können Transnistrien ein bisschen vergleichen mit Kaliningrad oder Ostpreußen oder Königsberg oder wie immer man das nennen will. Das heißt, ein exterritoriales Gebiet, welches über Transitstrecken verbunden ist. Und in Transnistrien ist das eben halt weitaus schwieriger, weil die Verbindung zwischen Russland nach Transnistrien ausschließlich geht über Ukraine, weil Transnistrien selbst auch keinen Anschluss am Schwarzen Meer hat, sodass man über Wasserweg eben erreichen könnte. Das ist eine ziemlich heikle Situation. Also dieses Thema Transnistrien, das treibt mich ja schon seit ein paar Jahren um, weil ich dort sehe ein großes Konfliktpotenzial, ähnlich wie in Georgien, ähnlich wie in Bergkarabach beispielsweise auch. Das sind ja alles diese Gebiete. Das ist ja ein sehr unsicheres Gesamtgebiet, was dort ist und eine Gemengelage. Ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass, wenn es sich jetzt nicht langsam zu einer Verhandlungslösung hin entwickelt, was schwierig sein wird mit Russland. Denn Russland hat schon mal verhandelt, um das Minsker Abkommen zu machen. Und im Nachhinein stellte sich raus, die Europäer haben das nicht ernst gemeint, sondern haben es als Listtücke, wie auch immer, auf jeden Fall unredlich gemeint aus Sicht der Russen. Und ob dann mal so ebenso schnell es möglich ist, auch wieder in die wirklichen Verhandlungen zu kommen, das ist wirklich schwierig im Moment.
Die Welt fragt Herrn Selenskyj, ob er nicht befürchtet, dass der Westen es früher oder später leid geworden sei, ihn zu unterstützen und dass er dann gegen Russland alleine dastehen könnte. Und Selenskyj antwortet, niemand kämpft gern allein, das ist ganz normal. Wenn jemand glaubt, dass die Ukraine eines Tages allein dastehen wird, dann hat er nicht begriffen, für wen und was wir kämpfen. Das ist kein Pathos. Ich will damit nicht sagen, dass wir wie die 300 Spartaner sind und hinter uns nichts als Wüste. Es gibt keine Wüste hinter uns. Das hier ist weder ein Mythos noch eine Legende. Es ist das wirkliche Leben. Und in diesem wirklichen Leben haben wir eine gemeinsame Grenze mit Russland. Und Russland hat einen Regierungschef, der die Sowjetunion wieder aufbauen will. Und irgendwie lief das damals ein bisschen anders mit der Sowjetunion, was ich jedenfalls noch so weiß. Aber er sagt weiter, wenn der Westen uns nicht mehr unterstützt, wird unser Land zerstört werden und nicht mehr existieren. Aber am Ende werden die Besetzer in der Lage sein, stellt er die Frage, es in ein Land wie Russland zu verwandeln? Das sei unmöglich.
Also diese ganze Aussage, die da mitschwingt, die zeigt auch ein ganz bestimmtes Weltbild des sogenannten Geschichtsverlaufes. Alleine die Wiedererrichtung der Sowjetunion, das hast du selbst schon ganz deutlich gesagt, die ja 1916-17 entstanden ist, 1922 auch offiziell ist die Sowjetunion erst richtig gegründet worden. Und wenn man weiß, welche Kräfte da eine Rolle spielten, auch dieses System Sowjetunion zu gründen, wo selbst der Westen auch maßgeblich mit dran beteiligt war, weil große Konfliktpotenziale unter ganz anderen Vorzeichen sich entwickeln musste, da wird es wirklich schwierig. Man kann das sehr schwer kommentieren, aber es ist logisch. Herr Selenskyj vertritt die Position des Kiewer Staatspräsidenten und da muss er das natürlich sagen. Würde ich jetzt beispielsweise einen russischen General fragen, der jetzt beispielsweise in Odessa stationiert ist, dann würde er im Prinzip auch ein Welt- und Geschichtsbild abgeben, was dann komplett konträr steht. Auch das wäre schwer zu kommentieren.
Die Überschrift dieses Weltartikels, die geht jetzt in die nächste Frage hinein, die ist daraus konzipiert worden. Die Welt sagt, in den letzten Tagen ist die Spannung zwischen Washington und Peking weiter gestiegen. Haben Sie, Herr Selenskyj, nicht Angst, dass das China dazu bringen könnte, Russland militärisch zu unterstützen? Und Selenskyj antwortet, die China-Frage ist ausgesprochen komplex. Für uns ist es wichtig, dass China die Russische Föderation in diesem Krieg nicht unterstützt. Tatsächlich hätte ich es gern auf unserer Seite. Im Moment halte ich es allerdings nicht für möglich. Falls sich China mit Russland verbünden sollte, gibt es einen Weltkrieg. Und ich denke doch, dass China sich darüber im Klaren ist.
Ja, auch das ist natürlich eine Sichtweise, die ich nachvollziehen kann. Interessanterweise ist die Frage auch im Umkehrschluss spiegelverkehrt zu stellen. Dann muss es ja auch zu einem dritten Weltkrieg kommen, wenn USA die Ukraine bedient. Das sind zwei Parteien, die hier im Spiel sind. Das ist Russland und das ist die Ukraine. Und eine Weltmacht, nämlich USA, bedient die Ukraine mit Waffen und unterstützt quasi militärische Gewalt. Und auf der anderen Seite ist Russland. Aber wenn die von China, einer anderen Weltmacht, beliefert werden würden, dann wäre das quasi die rote Linie, die dann eben halt da zu einem dritten Weltkrieg führen würde. Diese verschiedenen Perspektiven werden leider nicht eingenommen. Es ist ein Phänomen, dass wenn Menschen im Krieg sind, dass sie das objektive Denken komplett verlernen, einfach nicht mehr zulassen wollen, sondern nur noch in irgendwelchen Parolentöpfen herumhüpfen und dann sagen, so ist es, so ist es, so ist es, ob es passt oder nicht. Das sind Parolen, mehr nicht.
Solltet ihr es übrigens im Hintergrund immer wieder pfeifen hören, das bin nicht ich, sondern das ist der Wind, der hier ums Haus pfeift. Ja, und Herr Selenskyj sieht auch im Moment keine Anzeichen, sagt er, dass China Russland militärisch unterstützen könnte oder wollte. Und dann fragt die Welt noch, das wollen wir ganz kurz noch besprechen, Frankreichs Präsident Macron hat erklärt, Russland muss besiegt, aber nicht vernichtet werden. Er sagt, er sei bereit für Gespräche mit Putin. Was halten Sie davon? Und Herr Selenskyj antwortet, das wären nutzlose Dialoge. Macron verschwendet damit nur seine Zeit. Ich habe erkannt, dass wir nicht in der Lage sind, die russische Einstellung zu ändern. Wenn sie sich dazu entschlossen haben, sich vom Rest der Welt zu isolieren und davon zu träumen, das alte sowjetische Imperium wieder aufzubauen, dann können wir nichts dagegen tun. Es liegt an Ihnen, sich dafür zu entscheiden, mit der Gemeinschaft der Nationen zusammenzuarbeiten, und zwar auf der Grundlage gegenseitigen Respekts.
Das ist nicht zu kommentieren und man kann daraus ablesen, wie die Grundhaltung dort in Kiew ist. Und ich kann nur wünschen, dass man im EU-Parlament, ganz besonders Frau Leyen, sich diese Worte zu Gemüte führt und dann ganz in Ruhe überlegt, wie sich die EU in Zukunft ausrichten sollte. Es sei denn, man hat andere Ziele als den Frieden.
Das ist doch auszuschließen.
Ja.
Andreas, China hat ja auf der Münchner Sicherheitskonferenz Vorschläge gemacht, nämlich für eine Friedensinitiative. Also die arbeiten jetzt nicht mit Frau Wagenknecht und Frau Schwarzer zusammen, sondern sie haben, also Chinas oberster Außenpolitiker Wang Yi, der hat auf dieser Konferenz in München gesprochen und er hat wörtlich gesagt, wir werden etwas vorlegen, und zwar die chinesische Position zur politischen Beilegung der Ukraine-Krise. Wir werden auf der Seite des Friedens und des Dialoges standfest stehen. Und weiter sagte Wang Yi, für eine sichere Welt seien die Prinzipien der UN-Charta etwas, das wir hochhalten müssen. Und das Chaos und die Konflikte gäbe es, weil die Prinzipien der UN-Charta nicht aufrechterhalten worden seien. Und hat damit noch einmal zu einer friedlichen Konfliktlösung durch Dialog und Konsultationen aufgerufen.
Ja, und hier wird die Diskrepanz ganz deutlich. Wenn China von der UN-Charta spricht, die ja nach dem Zweiten Weltkrieg 1949 mehr oder weniger ins Leben gerufen wurde, wo also im Prinzip das Völkerrecht und das gemeinsame friedliche Miteinander aller Staaten geregelt werden sollten. Aber die Münchner Sicherheitskonferenz nicht unter der UN-Charta als Grundlage stattfindet, sondern unter der Grundlage der regelbasierten Ordnung, die USA für die Welt auferlegt hat. Und dadurch auch ohne weiteres an bestimmten Stellen gegen das Völkerrecht verstößt. Daran merkt man, dass hier China natürlich allein dasteht, denn die Münchner Sicherheitskonferenz arbeitet nicht auf der Basis, das geltende Völkerrecht zu verteidigen, sondern die regelbasierte US-amerikanische Regelwerke durchzusetzen. Und das ist ein ganz großer Unterschied.
Ja, der chinesische Politiker, Außenpolitiker, hat aber auch Kritik zum Schluss noch geübt am Kurs des Westens. Und zwar sollten die Probleme zwischen Ländern nicht durch Druck oder unilaterale Sanktionen gelöst werden, sagt er. Dies sei kontraproduktiv, denn wörtlich, das führt zu endlosen Schwierigkeiten. Dialog und Konsultationen sollten nicht nachlassen, wie hart die Spannungen auch seien. Dem Frieden sollte doch eine Chance gewährt werden. Das sind ja doch wirklich ernste und sehr klare Worte, Andreas. Denn wer heute ja auch aus dem Westen Mahnung oder Warnung ausspricht, Militärs, ältere Militärs, die sagen, setzt euch an einen Tisch, verhandelt, wie das ja auch der ehemalige Hamburger Bürgermeister von Donani letztes Jahr gemacht hatte. Die werden ja eigentlich in Grund und Boden gestampft. Jetzt kann ich mir schwer vorstellen, wenn so etwas aus China kommt, als Vorschlag, dass man das nun gerade dankbar aufnehmen wird.
Naja, zu jeder Zeit war es so, wenn junge Menschen an der Macht sind, junge Menschen oder auch wie zum Beispiel Frau Baerbock, also ungebildete junge Menschen, Frau Baerbock ist ungebildet, die ganz deutlich sagt, bei einer 360-Grad-Kehre, dann würde sich alles ändern. Es tut mir leid, das ist auch nicht mehr schön zu reden, das ist einfach unterirdisch. Unterirdisch, was uns da repräsentieren soll auf dieser Welt und Deutschland komplett lächerlich macht. Das ist die Situation. Aber diese Menschen sind jetzt an den Hebeln. Und die alten Menschen, man darf das nicht vergessen, die können natürlich auf eine ganz andere Lebenserfahrung zurückgreifen. Und man sollte diese alten Menschen berücksichtigen. Nun muss ich sagen, als ich beispielsweise 20 oder 25 Jahre alt war, hätte mich das auch nicht befriedigt, wenn die Leute gesagt hätten, nimm dir mal ein Beispiel an den Alten, die haben mehr Lebenserfahrung, weil man will seine eigene Lebensphilosophie, seine eigenen Innovationen irgendwie durchdrücken. Das ist schwierig und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, wieder miteinander in mehreren Generationen gemeinsam zu leben und uns nicht mehr weiter spalten zu lassen. Diese Spaltung zwischen alt und jung, arm und reich, Mann und Frau, all diese Raucher, Nichtraucher, dick, dünn, das sind die Methoden, mit denen man die Menschen eben halt auseinander dividiert. Das ist die Aufgabe der Politik und deshalb sind die Menschen so steuerbar und deshalb geht es auch nicht so gut.
Ja, dein Wort. Andreas, wir wechseln mal das Thema, denn es gibt ein neues Gesetz und dieses Gesetz macht jetzt dem Mittelstand, der ja sowieso schon am Straucheln ist, mehr und mehr Probleme. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau fürchtet, dass ein Exportgeschäft mit vielen Ländern zukünftig unmöglich werden wird. Und darüber hat auch die Welt berichtet, dass, und damit ist gemeint, dass seit Jahresbeginn geltende Lieferkettengesetz. Das gilt in weiten Teilen der Wirtschaft als bürokratisches Monster, welches die Wettbewerbsfähigkeit behindert. Jetzt zeigt sich, sogar die kleineren Firmen, die eigentlich von diesen Vorschriften ausgenommen sind, leiden unter den neuen Vorgaben. Lass uns mal bitte sprechen darüber, was hat es mit diesem Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz auf sich.
Ja, das ist das eigentliche Monster, was da beschrieben wird, das Bürokratische. Das ist ja erlassen worden, dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz am 16. Juni 2022, gilt aber jetzt erst, also ist wirksam geworden, zum 01.01.2023. Und demnach müssen Firmen in Deutschland jetzt den Nachweis erbringen, dass ihre Lieferanten, die sie haben, von irgendwo auf der Welt, keine Kinder- und Zwangsarbeit einsetzen, Arbeitsschutzmaßnahmen beachten, weder diskriminieren noch den Lohn dumpen und natürlich auch keine gesundheitsschädliche Umweltverschmutzung verursachen. Also zum Beispiel müssten jetzt hier die Elektrofahrzeughersteller alle dicht machen, wenn ich sehe, unter welchen Bedingungen da die Grundlagen kommen, also die Rohstoffe, die sie brauchen. Klingt ja erst einmal grundsätzlich gut, was man da fordert im Interesse der Menschen, aber letztlich zieht sich der Staat damit aus der Verantwortung zurück und versucht, das eigene Unvermögen, nämlich eine Verbesserung der Welt, durchzusetzen. Dieses eigene Unvermögen der Kontrollen oder Einwirkungen auf die Unternehmen jetzt zu übertragen. Das heißt, er wälzt einfach seine Aufgabe ab. Da fragt man sich, wozu haben wir einen Staat? Wozu muss der überhaupt noch finanziert werden, wenn das die Unternehmen jetzt alles machen sollen? Und diese Unternehmen sind damit aber komplett überfordert. Aber es ist ein deutsches Gesetz und das scheint dann ja wieder mal eine ziemlich kritische Geschichte gegen Deutschland zu sein.
Also es ist ein deutsches Gesetz. Ich dachte immer, das sei ein EU-Gesetz. Ist das nicht für die Europäische Union?
Nein, das ist Deutschland. Das soll in der EU, wird das jetzt umgesetzt werden, groß. Aber noch ist es ein deutsches Gesetz in dieser Form.
Also das heißt, Deutschland geht als gutes Vorbild voran.
Genau. Und das soll sich dann übertragen auf Europa.
Okay. Also mal grundsätzlich, du hast es gerade schon gesagt, es klingt ja richtig. Und wir haben oft über die Produktionsstätten in Indien, in Asien berichtet, nachgedacht. Jeder, der sich ein Billig-Klamottenteil kauft, weiß, dass da eine Näherin oder ein Näher arbeitet oder nicht nur einer für einen Hungerlohn irgendwo im fernen Asien. Also, dass dieses ganze Modell nicht stimmt und nicht in Ordnung ist, das wissen wir alle. Aber die Verantwortung dafür haben natürlich tatsächlich Handelsgesetze, Andreas. Also da muss ja der Staat ein entsprechendes Gesetz machen. Das ist jetzt gemacht worden, aber es geht an die Unternehmen direkt, die ja ihre ganzen Handelspartner da drüben auch haben, ihre Produktionspartner. Und jetzt hieß es von diesem Gesetz, dass die kleineren Unternehmen bis 3000 Mitarbeiter ausgenommen sein sollen. Und nur die Großbetriebe, wobei die Grenze ab 2024 auf 1000 Mitarbeiter sinkt.
Man muss natürlich noch mal wissen, dass diese freien Handelsgesetze, diese freien Märkte, die man uns immer gepredigt hat, übrigens von denselben Leuten, die uns jetzt das Gegenteil predigen, das ist das Interessante eigentlich bei der Geschichte, dass die natürlich logischerweise zu den Verwerfungen auch geführt haben. Könnte zum Beispiel jeder Staat national Protektionen einführen und sagen, okay, wenn Staaten zum Beispiel arbeiten mit Mitteln, die menschenverachtend sind, dann dürfen die ihre Produkte nicht mehr verkaufen bei uns. Dann wäre das Problem gelöst. Damit könnte man sie nationalstaatlich unter Druck setzen. Aber die Nationalstaaten bzw. deren Führer, die können das gar nicht mehr entscheiden, sondern das machen mehr oder weniger die Konzerne, die sich dann große NGOs halten, wie den IWF, Welthandelsorganisation oder EU oder sonstige Lobbyvereine. Also diese Sache, dass das eben halt nur für kleine Unternehmen gilt überhaupt dieses Lieferketten-Sorgfaltsgesetz. Das ist reine Theorie und das wissen auch die Politiker in Deutschland oder sie müssten es zumindest wissen, dass man hier offenbar diese Waffe des Gesetzes gegen die kleinen Unternehmen auch mit 50 Mitarbeitern zum Beispiel und so weiter einsetzen. Denn die großen Konzerne, die reichen ja den Auflagendruck, den sie haben, einfach nach unten weiter. Sie verschieben das auch weiter. Die Welt führt hier einen klassischen Mittelstandsunternehmer als Beispiel an. Ich hatte mir diesen Bericht hier angesehen, der die Komponenten dieser Unternehmer für große Bandanlagen im Schüttgutbereich liefert. Also mit denen kann man dann Steine, Erze, Kohle und Erde transportieren. Und da gibt es bestimmte technischen Einrichtungen und dafür braucht man dann Chips für die Sensoren Und die kommen jetzt aus Asien. Und der Unternehmer hat das, seinen Fall dort ganz konkret geschildert und hat dann gesagt, mit den uns zur Verfügung stehenden Kapazitäten ist es uns unmöglich, die vollständige Kontrolle bei unseren asiatischen Lieferquellen zu gewährleisten. Entweder müssten wir zusätzliche, nicht produktive Mitarbeiter für diese Kontrollarbeiten einsetzen oder externe Dienstleister beauftragen, was ja auch wieder Geld kostet.
Also es heißt ja eigentlich, dass in solchen Fällen alles teurer wird. Denn das sind ja zusätzliche Kostenbelastungen, die die Produktpreise erhöhen. Ist das überhaupt ein Weg? Lassen sich solche erhöhten Preise am Markt durchsetzen?
Ja, WC, wohl kaum. Also dieser dann in letzter Konsequenz von Unternehmer übernommene Kostenbelastung, der muss es nämlich letztendlich übernehmen, weil das nicht umsetzen kann, nicht an den Markt weitergeben kann, weil sonst kauft keiner mehr. Kein Kunde kauft überhöhte Preise, wenn alle anderen billiger können, weil die alle eben dieses Lieferketten-Sorgfaltsgesetz nicht haben. Ist doch logisch. Und das kann das Aus der Firma bedeuten. Und diese konkrete Firma, die wir gerade genannt hatten, ist da überhaupt kein Einzelfall. Viele Unternehmen in Deutschland, echte Unternehmen, nicht die Konzerne, ich rede von Unternehmen, die fühlen sich von der Politik komplett im Stich gelassen und ihrer Wettbewerbsfähigkeit beraubt. Es beraubt ja die Wettbewerbsfähigkeit. Man kann noch so gut sein, wenn der Staat Auflagen macht, dann kann ich einfach nicht mehr. Und das sagt sogar die Welt. Wobei ich hier eher den konzertierten Angriff im Rahmen einer Agenda zur Zerstörung des deutschen Industriestandorts sehen.
Da ist sie wieder, die Verschwörungstheorie, ja. Herr Popp. Aber komisch ist es alles schon. Da, wir berichten ja ständig darüber, dass jetzt die Großunternehmen aus Deutschland rausgehen in die USA, in andere Länder, weil es zu teuer wird, weil die Energiepreise zu teuer werden. Jetzt kommt das Ungemach von anderer Seite, eben genau durch dieses Lieferkettengesetz. Und das scheint sich ja offenbar auch in ganz unbestimmten Rechtsbegriffen zu verlieren. Wenn zum Beispiel die Welt hier Insider zitiert, irgendwie alle dürfen das, ne? Insider und anonym und so, nur der Hirsch darf das nicht. Na gut, also selbst die Welt zitiert jetzt hier Insider, die klar aussprechen, dass mit diesen rein deutschen Maßnahmen eine echte Wahrnehmung menschenrechtlicher Verantwortung so nicht funktionieren wird, sondern lediglich die kleinen und mittleren Unternehmen weiter belastet werden. Da müsste ja eigentlich auch mal von Seiten der Abgeordneten her Einspruch kommen.
Ja, die Abgeordneten, die ich auch oft als Abgeheftete bezeichnet. Also ich glaube, da können wir lange warten, denn diese politische Kaste ist ja offiziell übrigens nur dem Gewissen verantwortlich. Ist auch interessant, jeder Bundestagsabgeordneter legt einen Eid ab und ist nur seinem Gewissen gegenüber verantwortlich. Also nicht dem Bürger, sondern seinem Gewissen. Und was er da mit seinem Gewissen vereinbart, das ist dann ihm überlassen. Und durch dieses Gewissen, das wird dann wohl eher durch die Parteien beeinflusst und weniger durch die Wünsche oder Nöte der Bürger. Das nennen wir dann ja freie Demokratie. Und so werden dann kleine Unternehmen wegen handwerklicher Fehler bei der Umsetzung dieser kaum zu durchblickenden neuen Regeln, denn das ist ja ein riesen Papierkrieg, der da auch mit diesem Lieferkettengesetzen zusammenhängt, da werden dann Bußgelder ausgesprochen. Wenn sie zum Beispiel, und zwar nicht, wenn sie Menschenrechtsverletzungen oder Umweltsünden in ihren Lieferketten dulden, sondern einfach nur, weil sie bestimmte Papierkriege nicht sauber machen. Und da gibt es eine Abnahmenwelle, eine Abmahnwelle. Da gibt es ja diese klassischen Unternehmen. Also das sind dann quasi Anwälte, die haben jetzt schon ihre Kugelschreiber oder ihre Messer gewetzt im Prinzip und arbeiten quasi fast als Komplize dieses Gesetzgebers. Und wenn dann irgendeiner der kleinen Unternehmen irgendwas falsch macht, wegen fehlerhaften Formulierungen oder unzureichender Dokumentation, dann kann man sie abmahnen und von ihnen Geld erpressen.
Oh, das klingt wie ein Albtraum. Und wenn man genau schaut, die Profiteure der neuen Gesetzgebung sind ja dann vor allem Konkurrenten aus China, aus den USA, vielleicht der Türkei. Ja, und ohne dass jetzt weltweit gültige Standards eingesetzt würden, kann es ja nur auf einen ökonomischen Suizid hinauslaufen. Aber Deutschland, ganz vorneweg, spielt dabei noch den Oberlehrer und sagt, ihr werdet uns noch alle folgen. Und jetzt schreibt zum Beispiel die Epoch Time, das erste deutsche Unternehmen ihren Rückzug auch aus dem afrikanischen Markt ankündigen.
Ja, es wird an allen Kanten mehr oder weniger zusammengeschlossen, zusammengehauen mehr oder weniger. Also der Industrieverband BDI, der betont, dass vor allem Afrika für Deutschland rasant an strategischer und wirtschaftlicher Bedeutung gewinne, um die Abhängigkeit einzelner Branchen von Asien zu reduzieren. Das heißt, die Unternehmen werden ja gezwungen, sich von Russland zu trennen. Die dürfen die Kontakte zu asiatischen Staaten, die mit Russland zum Beispiel kooperieren, nicht mehr halten. Und jetzt geht es darum, dass sie natürlich versuchen müssen, andere Gebiete zu finden. Und da bietet sich Afrika an. Und das neue Lieferkettengesetz erschwert aber auch hier die geforderten, das sind ja Diversifizierungsbemühungen. Das ist doch Diversität, ist doch das Hauptwort eigentlich in der grünen Regierung, dass diese Diversifizierungsbemühungen der deutschen Industrie jetzt konterkariert werden in vielen Bereichen. Und jetzt sieht man also, dass selbst das Engagement in Afrika also gefährdet wird. Ghana und die Elfenbeinküste produzieren zum Beispiel rund 70% des weltweiten Kakaos. Und wegen der von den vergangenen Jahren gesunkenen Kakaopreise, die sind runtergegangen, die Kakaopreise auf dem Weltmarkt, durch Spekulanten übrigens, die sitzen an den Börsen, da setzen viele Bauernfamilien ihre Kinder für den Anbau ein. Also jetzt werden die Unternehmer dafür gerade gestellt, nicht diejenigen, die auf fallende Kakaopreise spekulieren und damit den Preis nach unten treiben. Die werden übrigens durch das Lieferkettengesetz nicht berührt, die Verantwortlichen, sondern diejenigen, die mit diesen Rahmenbedingungen dann arbeiten müssen. Und so steckt natürlich auch in Schokolade dieser Kakao von diesen Kinderarbeitern beispielsweise auch auf dem deutschen Markt. Und hier wären aber die Staatsregierungen gefordert oder auch die NGOs, die sich doch so sehr für eine bessere Welt einsetzen wollen. Das hören wir doch ständig. Warum treten übrigens Gates und WEF nicht auf hier und machen Druck auf die Regierungen? Offenbar, weil es hier keine Renditeerwartungen für die Philanthropen gibt. Anders kann ich es überhaupt nicht mehr interpretieren. Mir scheint es, als wäre die Eliminierung der menschlichen Ausbeutung nur dann für die Weltverbesserer aus Davos und so weiter interessant, wenn es für sie auch wirklich Profit bringt.
Ja, und so werden die Aufgaben dann an die kleinen und mittelständischen Unternehmen abgewälzt, die jetzt eh schon kaum finanziell noch klarkommen. Und der BDI hat ja eine Umfrage veröffentlicht, wonach 65% der Unternehmen angegeben hätten, dass das Lieferkettengesetz ihre Afrika-Aktivitäten zusätzlich erschwere. Also ein ganz klarer Tatbestand.
Ja, und wir können immer wieder sehen, die Agenda liegt ganz offen vor uns und man macht dann irgendwie einfach mit. Und die meisten Hofberichterstatter sind dann natürlich auch voll auf Linie. Das hatten wir gerade im vorherigen Teil mit dem Rundfunkstaatsvertrag zum Beispiel. Das ist ja ähnlich bei den ganzen Medien, zumindest in Deutschland. Und deren sogenannten angeschlossenen Regierungen, möchte ich es mal ein bisschen sarkastisch bezeichnen.
Andreas, und heute haben wir eine Ausgabe, Online-Ausgabe von Finanzen.net gelesen. Und da wurde die Meldung herausgegeben, dass die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Frau Georgieva, die Welt zur engen Kooperation aufgerufen hat und gewarnt hat vor destruktiven wirtschaftlichen Auswirkungen durch eine Neuordnung der globalen Lieferketten. Und Frau Georgieva hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt, eine Reorganisation der Lieferketten, also genau das Thema, über das wir reden, würde im schlimmsten Fall bis zu 7% des weltweiten Bruttoinlandsprodukts kosten. Und dies würde wörtlich Volkswirtschaften von Deutschland und Japan auslöschen.
Ja, es ist wirklich unglaublich. Spannend ist, dass sie hier wirklich Deutschland und Japan explizit nennt als Länder, die man ja als die großen Verlierer und als US-besetzte Länder natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg ansehen muss. Und da kommt einem ja gleich der Gedanke eines theoretischen letzten Aktes des dramatischen Vorgangs des Zweiten Weltkriegs. Auch wenn der tatsächliche Profiteur dieser Prognosen, der IWF-Chefin, heute offiziell sogar als der große Verbündete ausgerechnet dieser beiden Länder, Deutschland und Japan, da quasi firmiert, kann man fast sagen.
Also wenn man jetzt mal den Tatbestand des Verschwörungsdenkens weglässt und einfach sagt, ich versuche mal eins und eins zusammenzuzählen, dann ist das, worüber wir hier seit jetzt über 3 Jahren sprechen, eigentlich eine, dann zeigt das eine ganz klare Richtung in die Deindustrialisierung, in die Zerstörung von Wirtschaft, von Mittelstand, auch von Gesellschaft. Wir werden heute mal ausnahmsweise nicht über die Migrationskrise in Deutschland sprechen, aber übermorgen werden wir es wahrscheinlich tun müssen, denn da gibt es auch viele tatsächlich dramatische Zuspitzungen. Und wenn wir uns dann aktuelle Meldungen anschauen, wie eben von zuständigen Leuten gesprochen wird über die Energieversorgung Europas, dann kann es einem wirklich schlecht werden, weil viele Menschen denken ja jetzt, na ja, bis Ende März laufen noch die Atomkraftwerke und es gibt, und dann ist Sommer und es gibt überhaupt kein Problem. Pustekuchen. Es hat sich jetzt zu Wort gemeldet der Chef der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol. Und der hat vor einer schwierigen Gasversorgung im Winter 2023/24 gewarnt. Ich möchte mal vorweg sagen, Sie teilen es ja alles mit. Sie teilen es den Menschen mit. Sie warnen vor, man macht überhaupt keinen Hehl daraus, was bevorsteht. Und er sagt also wörtlich, es ist nicht richtig, entspannt zu sein. Es ist nicht richtig, zu feiern, ohne an den nächsten Winter zu denken. Das hat er am Samstag gesagt in einem Interview mit Reuters. Und die deutsche Regierung, sagt er, habe zwar richtigerweise die Flüssiggasinfrastruktur ausgebaut, aber sie brauchen Gas, fügte er warnend hinzu. Und es könne sein, dass die Flüssiggasterminals gar nicht gefüllt werden könnten.
Ja, das ist genau der Punkt, der jetzt zu erwarten ist. Denn 2023 sei ja die Summe, so sagt er, des neuen LNG-Gases, das zusätzlich auf den Markt komme, mit 23 Milliarden Kubikmetern im Vergleich gering. Und China kommt zurück als einer der großen LNG-Importeure. Das sagte er natürlich auch in Anspielung auf die schwache chinesische Wirtschaft im vergangenen Jahr. Selbst bei einem kleinen Anstieg des Wirtschaftswachstums würde China 80% des zusätzlichen Gases aufsaugen. 80. Auch wenn die Europäer Terminals haben, können sie vielleicht nicht genug Gas für Importe haben. Und deshalb wird es im kommenden Winter nicht einfach für Europa.
Ja, und das ich, vielleicht noch ein paar Hintergründe. Es braucht ja Zeit, um weltweit neue Gasfelder zu erschließen. Und die Bundesregierung redet viel und tut vielleicht auch einiges, um fossile Ressourcen wieder mal zu fördern. Aber mit einem starken Anstieg der Gasförderung, die dann auch russisches Gas ersetzen könnte, wird ja offiziell auch erst in einigen Jahren gerechnet. Und Herr Birol, also der Chef der Internationalen Energiebehörde, der glaubt, dass die europäischen Regierungen zwar gute Entscheidungen getroffen hätten, aber die hatten auch, sagt er wörtlich, Glück. Es habe nämlich einen außergewöhnlich milden Winter gegeben, sodass der Gasverbrauch deutlich geringer ausfiel. Und die wirtschaftliche Schwäche Chinas habe dort den Gasverbrauch zum ersten Mal seit 40 Jahren gesenkt. Und beide Faktoren könnten sich natürlich im kommenden Winter ändern.
Ja, natürlich. Das heißt, wir fahren hier momentan auf Sicht und das bei dichtem Nebel. Es kann gut gehen, sobald keiner durch diesen dichten Nebel kreuzt und mir direkt vor den Bug fährt und ich kann mein Schiff nicht mehr anhalten. Das ist die Situation. Jetzt hat man Glück gehabt und ist einmal durch den dichten Nebel wirklich mit Vollgas durchgefahren mit dem Schiff. Ja, man geht davon aus, das geht jetzt immer so weiter. Das ist ein solcher Drahtseilakt, der hier gefahren wird. Das ist wirklich unglaublich und hat mit seriöser Politik aus meiner Sicht überhaupt nichts mehr zu tun.
Ja, aufgearbeitet hatte diesen Artikel die deutschen Wirtschaftsnachrichten. Und da wird Herr Birol auch zitiert mit den Worten, es wird weniger Gas für Europa übrig bleiben für den nächsten Winter. Das ist jetzt schon durch diese geopolitische Lage insgesamt klar. Und er spricht eben davon, dass alle Gas sparen müssten. Europa müsste sich wieder auf steigende Preise einrichten, um sich überhaupt mit Gas versorgen zu können, weil das wird ja dann auch alles immer teurer. Und als Konsequenz müssen alle Menschen Gas sparen und auch die Industrie. Und ja, man spricht jetzt vom Ausbau der erneuerbaren Energien, aber das ist alles nicht so einfach.
Auch von Autos, dass sie dann nur noch, du hattest gestern gesagt, nur noch für 50 Kilometer oder sowas, ne? Hattest du das nicht gesagt?
Ja, das ist ein Plan, der ich weiß jetzt im Moment nicht, wer den vorgeschlagen hatte, dass auf jeden Fall diejenigen, die ein E-Auto haben, immer nur für 50 Kilometer tanken dürfen, dass also das E-Tanken rationiert werden soll.
Ja, es ist schon irre, wo wir mittlerweile gelandet sind, ja.
Ja, und um das jetzt vielleicht noch zu vervollständigen, es wird also hier immer wieder als einziger Ausweg genannt, der Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber wenn man sich dann die aktuellen Meldungen anschaut, und das ist auch hier eine Nachricht von den deutschen Wirtschaftsnachrichten, die europäische Windindustrie hat wegen hoher Materialkosten und langsamer Genehmigungen für neue Windkraftprojekte vor anhaltenden Schwierigkeiten in diesem Jahr gewarnt. Und man spricht von den Hauptfaktoren, dass die Rentabilität Europas Windturbinenherstellers beeinträchtigten und trotz steigender Nachfrage nach erneuerbaren Energien die Lage gar nicht rosig aussieht. Also, hier wird die Financial Times zitiert und der zufolge haben die Auswirkungen des russischen Krieges gegen die Ukraine die Preise für Energie und wichtige Rohstoffe wie Stahl, den man natürlich dafür braucht, im vergangenen Jahr in die Höhe getrieben und damit wörtlich einen perfekten Sturm für den europäischen Windsektor ausgelöst.
Naja, also alles, was wir hier rauslesen können, bedeutet nach wie vor, dass auch wenn es jetzt gerade dieser Winter halbwegs glimpflich durchgekommen ist, mal abgesehen von vielen neuen Gefahren wie Kriegsgefahren, die ja immer akuter werden, dass wir an der Stelle immer daran denken sollten, ganz geistesgegenwärtig und aufmerksam diese Zukunft im Blick zu halten, auch auf der sachlichen Ebene und die Vorsorge nicht vergessen. Und jeder, der, ich sehe das immer wieder, rede ja auch mit vielen Menschen darüber, der dann zum Beispiel seinen Ecoflow dort hat, der steht eben halt bereit. Irgendwann kommt der Punkt, wo es dann plötzlich Klick macht und dann muss es dann eben sein. Und wenn dann man sagt, okay, jetzt muss ich mich langsam mal vorbereiten, dann ist es eben halt schwierig.
Ja, und manche denken, juhu, der Winter ist vorbei und ja, bis März gehen ja noch die Atomkraftwerke. Und denken keinen Meter weiter. Und dieser Meter ist so schnell gegangen, ihr wisst selber, wie die Zeit verfliegt. Also Obacht geben. In diesem Sinne, ihr Lieben, wir sind heute ein bisschen länger als sonst, aber es sind so viele Themen. Wir wissen manchmal gar nicht mehr, was wir hier noch reinnehmen können und was nicht. Bleibt in eurer Kraft, bleibt stark.
Und wir hören uns dann wieder am Mittwoch. Alles Liebe.